Papagei.
Hallo.
Hallo Lemmy.
Hallo Dicky. Ja, worüber haben wir heute gesprochen?
Wir haben heute gesprochen über Gynäkologe oder Gynäkologin oder Urologe oder Urologin. Jetzt aber nicht, dass das falsch verstanden wird. Das ist kein langes Segment. Wir sind da nicht sehr in die Tiefe gegangen.
Nee, oh Gott, wie furchtbar. Nee, wir sind eher beim Thema Angst in die Tiefe gegangen. Und dann haben wir noch über Frankfurt gesprochen. Frankfurt-Tipps?
Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist zwar ganz am Ende und ganz kurz, aber das ist aus persönlichen Gründen war das ganz großartig. Genau. Du hast noch einen tollen Tipp gehabt, aber das sollen sich die Zuhörerinnen selbst dann hören, würde ich sagen.
Zum Lesen, genau. Also dann viel Spaß. Ein ganz anderer Podcast, aber schön. Tschüss. Viel Spaß.
Nehmen wir hallo, schon Dicke. Auf.
Ja, hallo. Hallo Dicke, wir sind on air.
Hallo Lemmy, hier ist der Dicky aus dem Blecheimer. Wie war das?
Aber du hörtest dich ein wenig blechern an. Ich glaube, heute ist es besser.
Ja, mal gucken, ob der Tag irgendwann kommt, dass wir das auch mit der Technik hinbekommen. Weil das ist ja wirklich, also da fragt von Mal zu Mal, wird das nicht besser oder anders?
Ja, aber doch, guck mal, wir haben innerhalb von 5 Minuten, wir haben uns um 4 uns getroffen, jetzt ist 4:05, wir sind schon dran, ist doch, also ja, im Vergleich zu den beiden letzten Malen, ist es ein Traum.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ich habe gestern Morgen was ganz Wunderbares erlebt. Es war wirklich, es war so schön, das muss ich kurz erzählen.
Ich bin ganz Ohr.
Ich kam vom Joggen zurück und da wird bei uns um die Ecke an einem Donnerstag immer so ein Markt aufgebaut. Und es war sehr früh und ich habe von Weitem gesehen, da hat eine junge Frau so Äpfelstiegen und so weiter eingeräumt und die hatte eine kurze Hose an. Ich dachte mir schon, boah, ist ganz schön kalt, gell, mit der kurzen Hose, weil es ist ja Herbst. Ne? Und dann ist an ihr vorbeigelaufen ein Herr.
Ein Herr.
Du meinst eine Armee oder was? Nee, es war ein Herr mit Doppel-Richard.
Jo.
Und politisch korrekt würde man sagen, es war ein Obdachloser. Ja? Mhm. Ob der jetzt natürlich 55 war oder 76, das weiß ich jetzt nicht genau, weil das kann man, wenn die Leute sehr lange auf der Straße gelebt haben, ja nicht so beurteilen. Auf jeden Fall hat er sich zu der Frau umgedreht, die war Mitte 20 oder so, und hat auf ihre Beine gezeigt. Ne? Und so sinngemäß, wie kannst du hier mit kurzer Hose rumlaufen oder so, ne? Und dann dreht sie sich zu ihm um und dann dachte ich jetzt erst, die drückt dem jetzt irgendeinen Text. Ne? Und dann spricht sie ihn an und sagt, haben Sie Hunger? Und dann nickt er, so ganz so traurig aber auch, weil der war auch wirklich bemitleidenswert. Ne?
Mhm, okay.
Und dann nimmt sie so einen Apfel aus einer Stiege und reicht ihm den Apfel. Und dann macht er seinen Mund auf und zeigt auf seinen Mund und er hatte gar keine Zähne mehr.
Oh, wie furchtbar.
Ja, und dann hat er den Kopf geschüttelt und hat so mit... Nee, geht nicht, ne? So hat er irgendwie gesagt. Und dann schaut sie ihn an und sagt, das kriegen wir schon hin. Und dann ist sie an ihren Stand gegangen, wo halt diverse Obstsachen waren und hat eine reife Banane ausgesucht und hat ihm die in die Hand gedrückt. Und da hat er quasi einen Diener gemacht und hat sich ganz nett bedankt und ist von dannen gezogen. Das war eine wunderschöne Szene.
Ja? Ja, sehr schön. Wo ist denn bei uns ein Markt?
Der ist da an der Münchner Freiheit. Der ist immer donnerstags da. Da werden so 3-4 Stände nur aufgebaut.
Ah, den kenne ich noch nicht. Okay.
Ja, da ist ja Obst, Käse, Brot und so ein Händelding da halt. Ne? Das war sehr, sehr schön.
Schön. Und was war, also war das das Highlight deiner Woche?
das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ja. Nee, das Highlight meiner Woche, das kann ich auch kurz berichten, das war heute Morgen. Und zwar kam ich ja auch vom Laufen, muss ich dazu sagen, und gehe über die Ampel rüber und da sind ja dann viele Leute unterwegs, morgens um 7:30. Und da höre ich hinter mir so einen Schrei. Mhm. Und ganz lauten Aua-Schrei von einem kleinen Kind. Und da drehe ich mich um, das war total geil. Da ist eine Mutter mit ihrem Kind über die Ampel gegangen, da kommt so ein kleiner Bürgersteig. Der ist nicht sehr hoch, aber der ist da, ne? Und das Kind ist auf so einem Roller voll gegen diese Kante gefahren, ist voll auf die Fresse geflogen. Aber warum war das so schön? Weil das Kind, normalerweise kommt nach so einem Aua so ein wahnsinnig langes Rumgeplärre und die Mutter sagt dann sowas wie Justin, schade oder keine Ahnung. Aber der Junge sagte nur Aua und guckt, hat danach hochgeschaut und hat seine Mutter total vorwurfsvoll angeschaut. Und der war also der stinksauer auf seine Mutter und dann war nach Aua war aber auch vorbei. Und das fand ich aber auch ganz toll. Ne? Auch wieder morgens, auch wieder in der Nähe von der Münchner Freiheit. Das waren so meine Highlights aus der Woche, die so berichtenswert gewesen wären, sag ich
jetzt. Okay. Dann erzähle ich dir jetzt ungefragt meinen Downer und meinen Highlight der Woche, wenn ich darf.
Ja, da wollte ich jetzt mal fragen. Sag mal, was war denn dein Highlight der Woche?
Nee, also ich muss mit dem Downer anfangen, weil ich bin ja privat versichert. Und mir wurde diese Woche prognostiziert, dass ich an der Schulter dringend operiert werden muss, dass es irgendwie ganz wichtig ist, weil ich sonst, weiß ich nicht, meine Sehne verliere oder weiß der Geil. Also mir wurde wahnsinnige Angst gemacht, ja. Und da war ich wirklich schon total deprimiert und dachte, Mist, also da muss ich jetzt 3 bis 4 Monate, bis ein Jahr muss ich jetzt praktisch ohne... Ich werde gerade fotografiert. Muss ich ohne, also ohne, dass ich irgendwie mich richtig bewegen kann, laufe ich durch die Gegend. Also ich war wirklich deprimiert und dann habe ich eine super Idee gehabt. Ich habe nämlich dann einen engen Freund aus Bonn angerufen, der auf diese Schulterproblematik spezialisiert ist. Der ist Chefarzt am Bonner Krankenhaus. Und der hat mir dann relativ schnell gesagt, dass ich mich nicht operieren lassen muss. Das war dann nämlich mein Highlight der Woche. Der hat mir dann die ganze Angst genommen und hat gesagt, ich soll mich mal beruhigen und wäre überhaupt nicht nötig, dass ich operiert werden muss. Ich sollte jetzt erstmal abwarten. Und deswegen bin ich seitdem, laufe ich durch die Gegend wie eine Feder, weil ich mich so glücklich fühle, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das kann ich mir und gut dann, vorstellen. Und dann, aber war, Entschuldigung, und dann, ganz kurz, war das Downer oder High? Was war das jetzt?
Beides. Das war so, dass die Aussicht auf dieses OP, auf die OP war der Downer und das Highlight war dann eben zu hören, dass es eigentlich ein bisschen überzogen wohl mir verklickert wurde hier und dass ich eben nicht operiert werden muss jetzt erstmal, ja. Also das hat mich schon sehr, der hat diese Woche sehr geprägt, muss ich sagen, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, da kannst du von Glück reden, weil Schulteroperationen habe ich ja auch schon hinter mir vor Jahren. Das ist totale Scheiße. Auf gut Deutsch.
Nee, aber genau, und da kann man eigentlich nur jedem sagen und Menschen, die privat versichert sind, erst recht, bitte immer eine zweite Meinung oder am besten noch eine dritte Meinung sich einzuholen, weil dazwischen kann eben ein Jahr Bewegungsunfähigkeit liegen oder leichtes Federndes durch die Gegend laufen, ja. Also das ist schon, ich glaube einfach, dass tatsächlich das so ist, dass man, wenn man privat versichert ist, dass da die Leute eher die Dollarzeichen in den Augen haben, manchmal die Ärzte, ja.
Ja, die Frage ist natürlich immer, also man freut sich dann darüber, wenn nicht operiert wird, kenne ich, ne? Die Frage ist natürlich immer, gibt es denn überhaupt Erhebungen darüber, was dann in dem Moment das Richtige gewesen wäre? Weil ich meine, es ist klar, dass man glücklich ist, wenn man dann von dem Arzt, der einem sagt, das geht auch so, das ist ja irgendwie auch das, was man dann eher hören will, logischerweise. Ne? Du willst ja nicht hören, wir schneiden das Ding auf und dann gucken wir mal und du kannst dich dann ja nicht bewegen, sondern du willst ja hören, Schmarrn, das wird schon wieder. Ne? Also was das Bessere ist, ich meine, am Ende müssen das die Fachleute entscheiden, aber wenn du dann da auch zwei Meinungen hast, so ein bisschen wie bei Corona, so mehrere Meinungen, ne? Ist natürlich schon auch, ist eine schwierige Geschichte, aber es ist schön, wenn es nicht gemacht werden muss, weil es bestimmt total Mist. Ja.
Genau, Schulter ist blöd. Und ich glaube aber tatsächlich, das ist eigentlich auch ein guter Einstieg jetzt für unseren Podcast, weil letztlich ist es so, es ist doch eigentlich immer so im Leben, dass man das glaubt, was man glauben will und dass das eigentlich auch meistens das Richtige ist, ja, was einem irgendwie so dieses Bauchgefühl sagt.
Ja, aber Intuition kann natürlich auch ein gefährlicher Ratgeber sein, ne?
Meinst du? Also ich bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren.
Ja, Bauchmensch, Kopfmensch, ne? Irgendwie. Das ist, ja klar, also sollte man, aber das muss man immer aufpassen, dass das nicht manchmal auch dann so eher in so eine Gutgläubigkeit natürlich auch fallen kann. Ne? Also wenn man alles nur aus dem Bauch heraus entscheidet, was man ja in Wirklichkeit nicht macht, das geht ja gar nicht.
Nee, natürlich nicht.
Es gibt ja einfach ein paar sachliche Sachen, da musst du ja, was auch immer, entweder Fachleute zu Rate ziehen oder also beispielsweise, wenn du aus dem Bauch heraus immer die Umschläge, die in der Post liegen, in den Briefkasten legst, irgendwann kommt mal jemand, klopft an der Tür und sagt, sie haben 27 Rechnungen nicht bezahlt. Also da sollte man dann schon sachlich entscheiden bei solchen Geschichten. Aber was meinst du denn konkret damit? Wo hat es dir denn immer den besten Ratschlag gegeben? Bei Menschen oder?
Ja, bei Menschen, also so dieses Guts-Feeling, ja, oder was man ja eben so auch nennt, dieses Gefühl, wenn man eben, also ob man jetzt Mitarbeiter einstellt, da hatte ich eben auch schon viele schlechte Erfahrungen, wo ich eben nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, ja, das ist ein gutes Beispiel oder Ja, also gerade in dem Bereich, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, wenn einem das irgendwie passt, das nicht, dann passt es eben auch nicht. Und bevor ich eben mit meinem Freund da telefoniert habe aus Bonn, hatte ich unter der Dusche auch schon das Gefühl, sag mal, ich glaube eigentlich, ich lasse mich einfach nicht operieren. Ja, also wenn das alles so ein Chaos ist, dann ist das doch im Grunde, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich nicht operieren lasse? Das war schon so mein Bauchgefühl und das hat er dann eben eigentlich total bestätigt. Ja, also so meine ich, also in solchen Situationen, wenn man dann jemand eben etwas sagt, was eben wirklich dem entspricht, was man auch eben schon im Gefühl hat, dann ist das natürlich schon eben eigentlich ein guter Indikator, ja.
Ja, das stimmt. Also das sind ja immer die Sachen, wenn man es nicht gemacht hat, sagt man dann nach 4 Wochen oder 3 Monaten oder was auch immer, ich hätte es doch eigentlich besser gewusst. Mein Gefühl hat mir doch damals das und das gesagt.
Ja, genau.
Und hätte, genau. Es war doch eigentlich von vornherein klar. So, das sind dann immer die Sachen, die kommen dann später, ja, weil man einfach sagt, da waren diese 2, 3 Sachen, wie auch immer, die bei Menschen oder so, auch wenn man Leute einstellt beispielsweise oder Geschäftspartner oder auch privat, dass man sagt, ja, darf mich doch jetzt eigentlich gar nicht wundern, dass das jetzt so und so passiert ist. Hätte ich mal damals das und das gemacht, dann wäre das jetzt wahrscheinlich gar nicht geschehen, so ungefähr.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne öfter auf meinen Bauch hören wahrscheinlich. Also
das ist echt, ich glaube, das ist eigentlich, weil im Grunde ist der Bauch ja eigentlich auch eine Mischung aus Erfahrung, sprich, das hat ja auch schon was mit der Ratio zu tun, so ein bisschen, also Erfahrungen, die man ja dann mit in dieses Bauchgefühl einarbeitet. Also ist es, genau wie du sagst, ja nicht nur der Bauch, ja?
Klar, es ist Intuition, das ist so die Kombination, die da wahrscheinlich passiert. Aber gut, ich meine, am Ende, die Entscheidung, dass du nicht operiert wirst, liebe Lemmy, hast du jetzt nicht selbst getroffen, ne?
Nee, aber es wurde mir eben mein Bauchgefühl bestätigt, sagen wir mal so. Und wenn man das hört, dann entscheidet man sich dann oder sieht man dann eben einfach, okay, das scheint das Richtige zu sein. Weil ich hätte ja auch genauso sagen können, nee, ich glaube einfach, ich muss den anderen beiden Ärzten vertrauen, ja.
Hast du Angst vor Operationen?
Also, es ist natürlich schon ein komisches Gefühl. Ich bin noch nicht so oft operiert worden, wenn man irgendwie so eben komplett die Kontrolle abgibt. Ne? Also man ist den Menschen, die einen da operieren, weil man ja nicht mehr bei Bewusstsein ist, man natürlich völlig ausgeliefert. Und das ist ja schon ein seltsames Gefühl, ja. Aber richtig Angst. Ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch. Also ich habe wenig Ängste eigentlich.
Ich bin schon oft operiert worden.
Ja.
Wegen verschiedenen Sachen, sage ich jetzt mal, auch so Klassiker, irgendwie am Knie mal was oder was auch immer. Aber ich erinnere mich da mal dran, ich bin da mal fast auf gut Deutsch über die Klippe gesprungen, auch bei einer Operation. Und zwar weiß ich noch, weiß gar nicht, wann das war, das ist wahrscheinlich schon 30 Jahre her, weiß auch gar nicht mehr, was es für ein Eingriff war, das war auf jeden Fall nichts Kleines. Und da bin ich im Aufwachraum gelegen, glaube ich. Oder ich war eigentlich noch in der Narkose, in der Vollnarkose. Erinnere mich aber dran mit so Lichtblicken, so Blitze sind das nur, weil das ist ja eigentlich, man ist ja nicht bei Bewusstsein wirklich in dem Moment. Es war nach der Operation im Prinzip und ich erinnere mich dran, dass ich scheinbar zu früh aufgewacht bin. Und ich hätte ich hätte nicht aufwachen dürfen. Ich lag auf so einer, ich glaube, das war wie so eine Aluplatte. Also es war ganz kurios. Und dann mache ich so die Augen auf und krieg um mich rum mit totale Hektik, ja, von 1, 2 Krankenschwestern und einem Arzt, der da war. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben. Auf jeden Fall haben die mich ganz schnell auf eine andere Bahre gelegt, dann rübergefrachtet und dann wieder in den Operationssaal gebracht und haben mir wieder irgendwas ins Gesicht gehalten und dann war ich auch schon wieder weg. Ja.
Oh, das ist aber echt gruselig.
Ja, das war wirklich gruselig. Und dann kam eine Visite am nächsten Tag, wenn ich mich recht entsinne. Und da hatte ich dann den Arzt gefragt, weil ich mich daran erinnert hatte, weil der hatte von sich aus gar nicht gesagt, ob das gab es denn irgendwelche Komplikationen, weil da war doch irgendwas. Ne? Und da sagt er nur, war alles okay, wir hatten da Komplikationen, aber es ist im Prinzip alles gut verlaufen. So, der wollte mir wahrscheinlich dann ein gutes Gefühl geben. Ich habe auch nie erfahren, was dann da passiert ist, aber ich weiß, dass das ganz komisch war. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich wirklich da gestorben wäre, aber wenn du so merkst, du wachst jetzt auf und ich glaube, du sollst nicht wach sein und dann sind um dich rum, flippen die Leute aus. Das ist so wie im Flugzeug, wenn die Stewardessen komisch gucken. Da meint man auch immer, jetzt stürzen wir ab. Deswegen beobachte ich die auch immer, ne? So sicherheitshalber. Was auch immer das helfen würde dann. Keine Ahnung.
Ja.
Aber das weiß ich nur von der Operation. Ansonsten habe ich vor Operationen im Prinzip keine Angst. Ich bin so oft am Kiefer operiert worden. Man weiß ja irgendwann mal, dass einen eigentlich eine Operation dann am Ende den Schmerz nimmt oder irgendwie hilft. Ne?
So. Ja, genau.
Und insofern, das ist eigentlich kein Problem.
Aber wovor hast du, also hast du Höhenangst oder hast du irgendwie, also das ist übrigens meine einzige Angst, wo ich so richtig Angst habe, ist Höhenangst. Das kann ich auch gar nicht steuern. Da hat mich auch mein Freund tatsächlich vom Felsen weggekratzt sozusagen, weil ich also mein Gaumen hing an der Zunge fest, trocken. Andersrum.
Ja, okay.
Die Zunge hing am Gaumen fest und ich konnte mich keinen Zentimeter mehr bewegen. Ich hing wirklich an diesem Felsen. Unter mir war der Abgrund, ja. Also dachte ich, stimmte natürlich gar nicht. Aber ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Und dann hat er, glaube ich, eine Stunde auf mich eingeredet und mir immer wieder die Hand gegeben, die ich aber nicht nehmen konnte, weil ich wirklich wie an diesen Felsen dran getackert war, ja. Kennst du so ein Gefühl?
Ja, klar. Also du konntest dich quasi nicht mehr bewegen. Ne? Also, du
warst, keine Chance.
Der Kopf hat gesagt, Schluss aus, zu gefährlich, mach ich nicht, sterbe.
Genau.
Ja, kenne ich sogar sehr gut. Ich kenne das viel zu gut. Ich kenne das so gut, dass ich möchte es. Ich habe da leider viel Erfahrung mitgemacht. Also Höhenangst ist ja so ein Klassiker, den habe ich auch. Ich dachte immer früher, weil ich fast 2 Meter groß bin. Das ist lustig dann, weil ich falle ja auch tiefer, weil ich so groß bin. Nee, Höhenangst ist auch. Und dann Höhenangst geht ja einher dann mit Schwindel. Ne, so dieses Schwindelgefühl. Ja. Wir waren schon ein paar Mal wandern, auch so Mehrtagestouren, und da sind wir auch zwischendurch dann an so ausgelagerten kleinen Pfaden gegangen, wo es so links und rechts einfach runterging. Und ich war dann auch immer kurz davor zu sagen, da war unser Sohn dann auch dabei, da war der noch kleiner, so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt hier nicht mehr weiter. Ich kann ja nicht mehr, das Problem war nur, drehen wäre genauso schlimm gewesen. Und irgendwann muss man dann halt dann weitergehen. Ne? Das ist einfach so, ja. Aber das fand ich auch nicht so witzig, aber also das Höhenangst kenne ich. Ich kenne Platzangst sehr gut.
Also sogar. Platzangst im klassischen Sinne, wie man das versteht, dass man Angst hat, dass man keinen Platz hat oder wenn man über einen Platz geht.
Also nicht gibt's Platzangst als Definition, wenn man über einen Platz geht.
Ja, es gibt, also das, was du Angst hast, ist Klaustrophobie.
Ja.
Das ist eben die Angst, dass man irgendwie eben nicht genug Platz für sich selber hat sozusagen oder einem die Platz genommen wird. Und dann gibt es eben die klassische Platzangst, ist tatsächlich, dass man Angst hat vor, über einen Platz zu gehen.
Nee, damit habe ich, das ist gut, dann ist das eine der wenigen Ängste, die ich nicht kenne. Ja, es gibt auch noch, ich habe von Leuten gelesen, die haben Angst vor Knöpfen.
Ja. Entschuldige, aber was macht denn der Knopf?
Das ist ja, und das ist ja genauso surreal.
Der Killerknopf.
Ja,
der Killerknopf.
Wie auch immer. Es gibt so viele Ängste, die man gar nicht kennt und die man natürlich auch total albern findet, weil man sich sagt, das macht ja gar keinen Sinn. Es ist ja vollkommen unsachlich, diese Angst zu haben. Ja, aber genauso unsachlich ist es, diese Angst zu haben, in der U-Bahn zu stehen, die zugeht und der Meinung zu sein, ich ersticke jetzt hier. Das ist ja auch totaler, das spielt sich alles im Gehirn ab. Ja. Bei mir war das aber eine Zeit, also es ist tatsächlich so, dass ich diese Ängste, die sind eine Sache, aber ich hatte tatsächlich über lange, lange Zeit in verschiedenen Momenten immer wieder echte Panikattacken.
Oh, furchtbar.
Ja, also so richtige Panikattacken, die am Ende so schlimm waren, dass das mich auch eingeschränkt hat, bei vielen Sachen zu machen, tatsächlich. Ja, also
aber Panik wovor? Also wovor Panik? Vor, also das eben irreal, vor nichts, also sozusagen, sondern einfach eine Panikattacke und man weiß nicht warum.
Ja, also da gibt es ja auch ein Fachwort für, ich glaube, das heißt Agoraphobie. Ich weiß, mir fällt das Wort jetzt nicht. Arachnophobie, das sind Spinnen, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Mir hat es aber der Therapeut, hat mir das dann alles sehr gut erklärt, bei dem ich dann war. Ja, also ich habe das tatsächlich therapieren lassen über ein Dreivierteljahr, hatte da jede Woche eine Sitzung. Bitte?
Ja, ich wollte jetzt auch gerade sagen, es ist meistens, hat es ja irgendeine Ursache, die eben psychologischer Natur ist. Also entweder zu viel Stress oder sonst irgendwelche Geschichten. Deswegen war das natürlich sehr schlau von dir, dass du zu einem Psychologen gegangen bist. Ja,
hat aber auch lange gedauert. Also ich musste mich auch erstmal damit anfreunden, zu akzeptieren, dass ich in irgendeiner Form Knall habe. Das hat er mir auch bestätigt, das soll man ruhig so sehen. Ja, weil genau so ist das. Und das ist antrainiert vom Gehirn. Und mhm. Angst, und das Problem ist bei Angst und Panikattacken, das wird immer schlimmer. Das weitet sich irgendwann aus. Ja, das heißt, wenn du irgendwann Angst hast, bei mir war es immer das Thema, die Kontrolle zu verlieren. Das, ich will ja jetzt nicht zu tief reingehen ins Thema, ja, aber ja. Und mir das einzugestehen, dass ich das selbst nicht lösen kann, hat sehr, sehr lange gedauert.
Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Weil ich auch immer so, habe das auch immer so ein bisschen so gesehen, ja, einen Therapeuten zu besuchen. Ich meine, das kennt man ja von früher noch, ne? Dass man ja eher so erzogen wird oder eher so, na, die Leute, die einen Therapeuten haben, das ist nicht wie in Amerika, wo jeder einen hat. Und in Deutschland hat es ja einen immer noch einen wahnsinnigen, so ein Black Dot ist das ja bei uns.
Ne? Ja, also besonders für Männer, glaube ich sogar, tatsächlich.
Kann durchaus sein, kenne ich auch kaum. Ja, aber seitdem ich das gemacht habe, bin ich erstens ein großer Verfechter davon, das überhaupt zu machen. Und ich bin ein großer Verfechter davon, darüber alles zu reden. Das ist nämlich so, weil am Ende ist die Realität nämlich die, jeder hat in irgendeiner Form Ängste. Bei den vielleicht, es gibt natürlich viel mehr Leute, die damit einfach besser umgehen können, bei denen das kein Krankheitsbild ist. Aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die fast nur noch unter Tabletteneinfluss Häuser verlassen oder versuchen mit Alkohol ein bisschen entspannter zu werden, obwohl die nicht dann per se gleich Alkoholiker sind und so weiter und so fort. Oder halt, was das Schlimmste ist, die manche Sachen einfach gar nicht mehr machen. Und so war es bei mir. Ich bin dann irgendwann in kein Flugzeug mehr gestiegen. Ich bin dann irgendwann in keine U-Bahn mehr gestiegen. Ich bin in keinen Zug mehr gestiegen. Ja, ich konnte kein Beifahrer in einem Auto sein. Ich musste selbst fahren. Also es ist einfach zu viel gewesen. Das hat mich natürlich eingeschränkt. Ja, wahnsinnig eingeschränkt. Und dann fängst du an, natürlich auch deine Umwelt ein bisschen anzuflunkern, weil du musst ja Gründe finden, warum du jetzt nicht dahin fährst, warum du nicht machst. So, und das funktioniert natürlich auf Dauer überhaupt nicht. Und deswegen kann ich nur empfehlen. Und dann ist es so, und dann kommt der abgefahrene Bereich im Prinzip in dieser Therapie. Es kann dir ja nur eine Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden. Und das war da natürlich auch der Fall. Also du machst diese Anamnese, erklärst das alles. Ich hatte, glaube ich, einen sehr guten Therapeuten, der war sehr offen und ehrlich, der war auch sehr hart. Ja. Aber ich habe dann angefangen, im Prinzip diese Sachen zu lernen, zu machen, wieder zu machen, dadurch, dass ich mich damit konfrontieren musste. Ja, mit Selbsttraining und halt auch so Geschichten wie, es muss einem halt einfach mal klar sein, dass wenn ich mich jetzt in einen Zug setze und da kann mir halt nichts passieren, die Kontrolle dazu verlieren oder was auch immer, das ist ja wirklich surreal. Aber eben für mich ist die das halt nicht gewesen. Ja?
Ja.
Ein Training war zum Beispiel, das Wichtigste ist, wenn man sich mit seiner Angst konfrontiert oder sich dringend helfen muss, ist, dass man sich halt nicht ablenkt. Handy, Buch, Zeitung, Laptop, egal was es gibt. Das heißt, wirklich im Moment sein dann, ja, und zu sagen, okay, was passiert hier gerade in mir drin? Und das auch zu notieren dann. Ne? Wie ist denn gerade mein Level der Angst von 1 bis 10? Also das wirklich aufzuschreiben, so eine Art Angst-Tagebuch zu führen, sage ich jetzt mal. Und das war total verrückt, wie das funktioniert hat. Aber eine Sache darf man nie vergessen, wenn sich das mal 10, 15, 20 Jahre in einem drinne so verankert hat.
Ja, klar.
Das geht nie zu 100% weg. Du musst immer wieder dranbleiben.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Es ist, wenn ich das mal kurz noch einwerfen kann, darf sozusagen, ich hatte mal ganz furchtbare Flugangst. Das ist ja auch so ein Klassiker, ja. Also wirklich furchtbar, so dass ich wirklich mich fast jedes Mal übergeben musste, wenn ich im Flieger war, ja. So eine Angst hatte ich. Und obwohl ich eben wirklich von klein auf geflogen bin und so, das war wirklich, das ist jetzt nicht irreal, weil das ist ja eine Angst, die tatsächlich ja passieren. Also das ist ja eine reelle Angst, weil wir wissen ja alle, dass Flugzeuge abstürzen können. Und ich hatte eigentlich im Grunde immer Angst vor diesem Moment, wenn ich realisiere, wir stürzen jetzt ab, bis wir dann endlich tot sind, so ungefähr. Ja, also davor hatte ich immer so eine furchtbare Angst. Und ich konnte das im Grunde nur deswegen überwinden, als ich in Amerika war in den anderthalb Jahren, hatte ich eben eine große Liebe zu einem Mann, ich war in New York und der war in, damals war ich in San Francisco und er war in Boston. Und das heißt, wir sind also zwischen Boston und San Francisco hin und her gependelt. Und deswegen musste ich also permanent in den Flieger steigen. Und irgendwann, und das ist dieses Worst-Case-Szenario, ja, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass ich sterbe, dann ist es jetzt halt so. Ich glaube einfach, habe ich mir dann auch gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, dann sterbe ich jetzt entweder hier in diesem Flugzeug oder wenn ich werde dann in Chicago vom Bus überfahren, ist mir ganz egal, oder in Boston oder wie auch immer. Und das dadurch habe ich irgendwie durch dieses Worst Case, dass ich mir das immer wieder vorgebetet habe, okay, dann ist das eben so, also das billigend in Kauf genommen habe, dadurch ist plötzlich meine Angst weggegangen. Und zwar, die ist jetzt wirklich weg. Es sei denn, insofern hast du absolut recht, wenn dann eben so eine Situation ist, dass dann eben wirklich plötzlich ein Flügel brennt. Flugzeug oder weiß ich nicht, irgendwie, mir ist tatsächlich auch mal passiert, da hatte ich diese Flugangst schon überwunden, da ist, sind wir ganz langsam wir sind gar nicht richtig hochgestiegen und da sagt der Pilot plötzlich, meine Damen und Herren, es tut mir furchtbar leid, wir müssen jetzt wieder umdrehen, mir ist gerade meine Scheibe gerissen. Und das fand ich, und dann sind wir ganz langsam, ja, und da saß damals noch meine liebe Freundin neben mir, die leider, ja, und da habe ich gesagt, dann habe ich ihre Hand genommen und habe gesagt, was passiert denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, wir werden jetzt alle aus diesem Fenster rausgesaugt.
Ja, aber wenn das passiert oder der Flügel brennt, Lemmy, dann...
Ja, dann ist blöd, ne? Ja, also da kriege ich dann auch Angst. Wenn ich dir das erzähle, kriege ich jetzt schon nasse Hände. Ich habe total nasse Hände, ja.
Verstehe ich, aber in dem Moment, wenn da sitzen dann in der Regel 300 Leute noch mit dir drin, ich glaube, da bist du dann nicht allein. Wenn das Ding, also wenn der linke Phalange brennt, dann haben alle Angst, ne? Also insofern...
Ja, genau. Also deswegen, ich glaube, man kann es aber schon wegtrainieren. Das wollte ich damit sagen. Also meine Flugangst war so furchtbar. Ja, also wirklich ganz schlimm. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Angst mehr, muss ich wirklich sagen.
Kann man wegtrainieren? Insbesondere dadurch, dass man es regelmäßig machen muss vielleicht oder regelmäßig macht, dann ist das klar, dann geht das quasi weg. Ich kann nur allen empfehlen, dass sie damit entweder früh beginnen, dann, wenn sie merken, Mensch, irgendwie ist komisch, warum ist das jetzt für mich komisch, warum habe ich Angst, warum engt sich mein Brustkorb zu, warum kriege ich Schweißausbrüche, warum fange ich an zu zittern, warum wird mein Gehirn verrückt, das sind ja so Sachen, die dann passieren. Mhm. Ich kann nur empfehlen, damit dann früh anzufangen, weil eins ist auf jeden Fall klar, wenn man das nicht macht, weitet sich das aus.
Ja, das glaube ich auch. Ja,
weil es gibt einfach Dinge, die sind sich da sehr ähnlich und dann wird das ganz schnell und das führt zu, im schlimmsten Fall natürlich zu einer schrecklichen Isolation führen oder auch vielleicht zu schlimmen Sachen, die man dann einfach in der Panik halt auch, weil man sich einfach gar nicht mehr der Kontrolle hat, dann auch Schlimmes macht oder sowas. Also mir hat allerdings der Therapeut eine Sache erklärt, die fand ich ganz interessant. Eine ganz schlimme Panikattacke, sagte der, kann nie länger als 2 Minuten gehen.
Aha, okay.
Ja, warum? Weil der Körper würde diesen Stresslevel gar nicht aushalten länger.
Okay. Ja,
also dieser Moment, wo dann das Herz auf einmal anfängt zu schlagen und man sagt, keine Ahnung, denkst du, du kriegst einen Herzinfarkt oder du kriegst einen Schweißausbruch und du raffst überhaupt nichts, was um dich rumgeht, du denkst, du blackst out irgendwie oder sowas, ja?
Ja.
Also umso schlimmer eine Panikattacke ist, umso kürzer ist die auch, weil das funktioniert überhaupt nicht. Das hilft. Das
ist beruhigend irgendwie.
Ja, es ist beruhigend, aber in dem Moment, wo du das hast, musst du natürlich schon so weit sein, dass du musst wissen, dass das so ist auch, ne? Und das weißt du aber nicht, weil dir es Dr. Google erzählt oder du es irgendwo, na, das weißt du nicht, wenn du nicht selbst damit gelernt hast, damit umzugehen. Ja, eine Panikattacke, die ganz sanft ist, die kann sogar eine halbe Stunde lang dauern, wurde mir da erklärt. Ja, aber dass es dir richtig miserabel in dem Moment geht, wo du denkst, du verlierst die Kontrolle, das ist nur ein kurzer Zeitraum, weil es halt scheinbar, das wird dann was Körperliches, ne? Das geht dann überhaupt nicht länger.
Aber du hast es jetzt total im Griff? Diese Sache?
Ich habe die zum allergrößten Teil, würde ich sagen, im Griff. Ja, es gibt immer noch Momente, wo ich mich, wo es unsicher ist oder sowas. Das stelle ich schon noch fest. Aber da ich zum Beispiel im Prinzip, ich habe viele Sachen komplett umgestellt auch. Also zum Beispiel, ich gehe morgens joggen, da habe ich nie ein Handy dabei oder sowas. Das heißt, da bin ich auch nur mit mir allein, ja, und arbeite mit meinen Gedanken. Wenn ich eine lange Autofahrt vor mir habe und ich fahre ja oft lang, ne, von München dann über 6 Stunden nach Essen oder so, würde ich niemals das Radio anmachen oder ein Hörbuch, sondern ich steige erstmal da ein und jetzt fahre ich erstmal Auto. Mhm, ja, so, da bin ich erstmal mit mir. Und dass man, weil dieser Gewohnheitsfaktor einer Situation ist ja auch super wichtig. Ja?
Ja.
Also ich habe bewusst Dinge umgestellt und zwar komplett umgestellt, dass ich ganz bewusst mit mir alleine bin in jeder Situation, die ich mache. Ja, oder in der Bahn oder beim Einkaufen oder was, es spielt gar keine Rolle. Das heißt, heute sind es für mich ganz normale Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn ich wieder komplett an den Punkt kommen würde, dass ich sage, ich will gar nicht mit meinen Gedanken alleine sein. Ich mache mir jetzt immer gleich irgendwie Musik an oder rede oder telefoniere oder. Man hat ja heute die Möglichkeit, man muss ja nie mit sich allein sein. Ja? Sei es drum, dass es nur das Smartphone ist. Ich kann ja immer irgendwas machen, wo ich überhaupt nicht mit mir selbst beschäftigt bin oder mal in Ruhe nachdenke oder mal, und wenn es nur einen Kaffee trinken, mit ganz alleine, ganz in Ruhe bin, das gibt es ja kaum noch, leider. Ja, also das muss man selbst machen.
Ja. Ja,
also insofern.
Ist aber wichtig.
Ja, es ist sowieso super wichtig, nicht nur, wenn man sagt, Mensch, ich glaube, ich habe es dann immer alle, so, sondern sollte das. Wobei das auch eine wichtige Erfahrung ist.
Ja. Dass man sie nicht mehr alle hat?
Ja, dass man das einfach mal akzeptiert. Das ist auch nicht schlecht. Ja,
Ja.
Vielleicht ist man nämlich gar nicht so anders wie die meisten anderen auch. Und wenn, dann, wer hat dann den Knall? Ne? Also.
Ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass viele, viele, viele Menschen, genau wie du sagst, extrem viele Ängste haben. Ja, also vor allem möglichen sozusagen. Also das glaube ich schon. Also und zwar, man hört das ja auch, dass eben gerade diese psychologischen Krankenhäuser eben, die eben auf Psychiatrie und so spezialisiert sind, dass die immer voller werden, weil wir auch alle, weil unsere Zeit ja auch irgendwie so verrückt ist, ja. Also das muss man ja auch mal sagen, von uns wird ja wahnsinnig viel abverlangt und da haben auch ganz viele Leute Existenzängste und was weiß ich nicht alles, ja.
Ja, das ist natürlich so. Also man kann nur den Menschen wirklich empfehlen, sich halt wirklich Hilfe zu suchen und halt wirklich frühzeitig. Ne? Man kann das nicht zu früh machen. Und ich würde mal auch gerade sagen, das Alter spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also wenn du als junger Mensch das Gefühl hast, irgendwas stimmt da nicht oder sowas, oder ich versuche Dinge zu vermeiden, das ist so der Klassiker, dann sollten die sehr frühzeitig sich da eine Unterstützung suchen. Und da kann man auch nur den Eltern empfehlen, das zu unterstützen, weil es reicht nicht zu sagen, stell dich nicht so an. Das ist so wie, wenn irgendwelche Leute noch früher gesagt haben, bei Menschen, die scheinbar Depressionen hatten, ja komm, dann gehen wir jetzt mal raus, dann gehen wir jetzt mal spazieren, ne, dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen, dann geht es dir schon wieder besser. Ne?
Also
das
ist
dieser ganze Mist.
Ja? Immer an die frische Luft.
Genau, Mensch, fahr doch mal in Urlaub oder irgendwie so ein Scheiß.
Ja, ja.
Das hilft natürlich alles nichts, weil am Ende ist es so, das ist wie ein Kreuzbandriss im Kopf. Ja, und den kann man auch heilen.
Ja, genau.
Und umso früher man es macht, umso besser ist es. Umso länger man es macht, umso schwieriger ist es auch, aus dieser Spirale rauszukommen, weil du natürlich auch eine viel längere Erfahrung mit deinem Gehirn gesammelt hast, was diese Panikattacken oder Ängste sind. Ist ja klar, wenn du das 20 Jahre durchgemacht hast, dann bist du natürlich viel weiter fortgeschritten, als wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, ich bin jetzt 17, 18, 19 Jahre alt und ich fühle mich komisch und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, sofort Hilfe suchen. Ja,
ja. Also was ja auch so ein Klassiker ist, das hat aber jetzt mit Ängsten in dem Sinne eigentlich nichts zu tun, aber da muss ich eben auch dran denken, jetzt in dem Zusammenhang. Also ich habe, glaube ich, meine depressivste Phase in meinem Leben hatte ich tatsächlich, als ich 13 war und sich meine Eltern getrennt haben, ja. Und da war es tatsächlich so, dass das Schlimmste an dieser Tatsache war eigentlich, dass im Grunde meine Eltern und all meine Brüder und alle so getan haben, als wäre ja nichts. Mhm. Weißt du, es wurde nicht darüber gesprochen und gesagt, ja, wie geht's dir denn? Und die Situation ist ja wirklich schwierig, sondern es wurde gesagt, nee, ist ja toll heute, ne? Also wie schön das, also das wurde einfach komplett ignoriert und dadurch habe ich mich derartig komisch und isoliert und was weiß ich nicht gefühlt, dass ich wirklich, da war ich am Rande, da habe ich wirklich fast an meinem Verstand gezweifelt und war auch wirklich, glaube ich, tatsächlich depressiv, eine Zeit lang.
Ist natürlich auch das Schlimmste, was man dann eigentlich so einem Kind antun kann, ne? Aber ich glaube, dass es ein super Familienthema ist, weil ich möchte gar nicht wissen, in wie vielen Familien das nicht so ist, ne? Dass halt tatsächlich über die unangenehmsten Sachen am allerwenigsten oder gar nicht gesprochen wird.
Genau,
ja, also die am wichtigsten sind, die am meisten Eindruck hinterlassen, die werden totgeschwiegen, weggelächelt oder als albern abgetan oder wie auch immer. Und das ist natürlich gerade von der Seite der Erwachsenen her ist das natürlich also geradezu ist unverantwortlich und auch geradezu ist eigentlich peinlich, ne, dass das so ist.
Ja, wobei ich glaube, also damals, das war ja, ist ja wirklich schon einige Zeit her, als ich 13 war, war das irgendwie auch noch total ungewöhnlich, dass irgendwie sich eine Familie trennt und so. Und ich glaube einfach, dass das auch einfach meine Eltern nicht besser wussten. Also die haben irgendwie wahrscheinlich auch gedacht, dass das die beste Art ist, uns irgendwie so das Gefühl zu geben, es wäre alles normal so ungefähr und es wäre eigentlich nichts Schlimmes passiert. Jetzt im Nachhinein, also ich habe im Grunde diesen Knall, den ich damals im Kopf hatte, also ich habe auch immer gedacht, ich habe jetzt einen wahnsinnigen Makel an mir, weil ich eben aus einer geschiedenen Familie komme und so. Das hat sich allerdings wirklich ganz lange bei mir gehalten. Das hat sich eigentlich erst auch gelegt, genau wie du sagst, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Also sowohl mit meinen Eltern als auch mit Freunden, wo ich einfach das einfach auch mal angesprochen habe, ja. Und eben nicht mehr alleine in meinem Kopf damit rumgezogen bin, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist, ja klar, das ist natürlich, das ist das Allerwichtigste. Aber wenn du dir mal überlegst, wie lange das vielleicht gedauert hat, dass du dann von dir aus das ansprechen musstest, ne? Dieser Weg dahin ist ja eigentlich das Problem gewesen. Das ist ja, alles, was davor passiert. Und das ist ja eigentlich das fürchterlich Unangenehme. Und das, man kann dann immer nur versuchen, das mit den eigenen Kindern oder in der eigenen Familie dann anders zu machen. Aber die Dinge, die einen in irgendeiner Form geprägt haben von jüngstem Alter an, das sind halt Sachen, die man dann doch als Narben mit sich trägt. Die bleiben ja auch für einen da. Die sieht keiner, wenn du jemanden kennenlernst als allererstes. Das sieht
man klar.
Bei keinem Mensch ist das so. Aber eins ist klar, wenn du heute 30, 40, 50, 60 bist, ich meine, da hat jeder das ist ja eine Binsenweisheit, da hat natürlich jeder irgendwo seine Geschichte. Und auch diese Dinge gehören leider in den meisten Fällen wahrscheinlich dazu, ne? Aber
ja,
und, so ist das, ja.
Ja, und es ist natürlich auch so, weil es ist ja ganz im Gegenteil so, wenn man eben früher dachte ich ja immer, ich habe jetzt einen Makel, ich habe aber jetzt eigentlich gelernt, es gibt diesen Spruch, wer den Abgrund kennt, geht sicherer, ja. Das ist auch so, weil im Grunde bist du ja in dem Moment, wenn du eben je mehr, wie soll ich sagen, schwierige Phasen du überlebt hast und gemeistert hast, desto mehr wirst du ja ein Experte Experte im Leben sozusagen, ja. Du wirst da, es gibt dir so eine Erfahrung, die natürlich wahnsinnig wertvoll auch ist, ja.
Ja, das stimmt. Natürlich, aber ich muss leider nochmal aber dazu sagen, weil ich hätte das alles nicht gebraucht. Ich hätte auf diese Lebenserfahrung durchaus verzichten können.
Ja, aber ich glaube, das geht nicht. Weißt du, ich habe nämlich auch immer gedacht, dass es irgendwie so Menschen gibt, die nie irgendwas Schlimmes erleben, die irgendwie, das war auch so typisch, die kommen eben aus einer gesicherten Familie sozusagen, aus einer intakten Familie, die haben nie irgendein Problem. Sowas gibt es natürlich gar nicht. Es gibt's nicht. Nein. Es gibt diesen schönen Spruch von auch einem Freund von mir, der sagt immer, unter jedem Dach ein Ach.
Ja, das stimmt auch. Ja, klar. Ja, logisch. Ja.
Das stimmt auch. Und deswegen, das Beste ist eigentlich, weißt du was eigentlich, wenn man so im Alltag, also das hat jetzt gar nichts mit Angst oder so zu tun oder mit irgendwelchen Sorgen und Nöten, aber wenn der Alltag einen so gefangen nimmt und man merkt, dass man irgendwie anfängt, so ein steifen Mund zu kriegen, weil man irgendwie denkt, was ist das alles hier für eine Scheiße, ja. Was ja zum Beispiel diese Woche war, fand ich wahnsinnig anstrengend, aus verschiedenen Gründen, jetzt wegen der OP und allen möglichen, wenn man so im Alltag beginnt zu versinken, weil der in einem so nach einem schnappt, ja. Du weißt ja, was ich meine. Da hilft für mich eigentlich nur immer, und das holt mich sofort da raus, wenn man eben das mit Humor alles ein bisschen sieht und eben nicht so bierernst und dass man dann irgendwie so mit einem, wenn man einfach dann versucht, mal einen Witz zu machen und zu sagen, komm, also Männeken blast denn nicht so auf, ja.
Meinst du also, man sollte einfach ein bisschen geschmeidiger sein?
Ja, genau, nee, aber das ist tatsächlich so. Nein, das ist
wirklich so. Ich weiß schon, was du meinst.
Man muss dann einfach mal einen Witz machen und sagen, und auch diese Vogelperspektive, dass man sich einfach mal überlegt, wie klein eigentlich, wie klein wie so ein Mikroorganismus, so, wenn du das von oben siehst, und dann gibt doch diese tollen Bilder, wenn man dann so von einer Person hochfährt ins All sozusagen, dann nur noch die Erdkugel sieht. Wenn man diese Perspektive mal einnimmt, wenn man gerade denkt, dass man der ärmste Wurst unter der Sonne ist, ja, dann hilft es, weil im Grunde, hallo, wir sind eigentlich nur so ein kleiner, ja, im Grunde ist es alles wirklich lapidar. Wir haben einfach ein tolles Leben und ja, wir können eigentlich uns glücklich schätzen, ja, in unserer Situation generell. Das vergisst man nur dann eben manchmal, wenn man in solchen Situationen feststeckt, ja. Richtig?
Ja, vergisst man leider meistens dann.
Ja,
das ist
genau.
So. Ja, die Frage ist nur, wie man das halt dann so auch in Bezug auf andere Menschen halt managt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, weil es gibt halt immer noch so viele Leute, die irgendwie in unserem Alter sind und trotzdem einfach nur den dicken Max machen oder cool sein wollen oder so, die so pseudo-unnahbar sind.
Ja, ja.
Blöd. Ne?
Ja, ja. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist ja immer das Allerschlimmste, dass man immer von sich auf andere schließt. Man denkt ja immer, und das mache ich auch immer den Fehler, wenn ich jemanden gern mag, denke ich immer, der ist so wie ich. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ja, ja. Das ist totaler Bullshit, ja. Und dann habe ich eben auch schon mal festgestellt, ich habe mich dann mal furchtbar in jemanden verliebt, ja, von dem ich auch immer dachte, der ist so wie ich. Und dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass der unbewussteste Mensch dieser Erde ist. Es gibt nämlich so Menschen, die alle Probleme, die die haben, genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gemacht hast, dass du dir die Dinge bewusst machst und dann sagst, ich habe hier und dort ein Problem, die immer sagen, nö, ich habe überhaupt kein Problem. Wo ist denn das Problem? Ja, weißt du, die so, wie so ein Hans im Glück, furchtbar. Richtig. Und mit solchen Menschen kannst du gar nicht eine Ebene finden, weil die, wenn du denen versuchst zu erklären, wie soll ich sagen, dass eben Dinge, die würden zum Beispiel jetzt in meiner Situation sagen, ja, meine Eltern haben sich getrennt, aber das war ich hatte ja eine super, also es war super, ja, es war alles total klasse. Das sind sowieso dann immer so die Adjektive, das war super, ja, die sich einfach irgendwie nicht erlauben, dass, oder die einfach eben genau wie du sagst, die einfach nicht erlauben, dass irgendjemand von außen da eine Kerbe in diesem perfekten Sein sieht, ja.
Ja, ja, ich glaube sogar, dass die am blumigsten und am tollsten und fast wie ein Märchenland über ihre Familie reden, ich glaube, dass da in Wirklichkeit die meiste Scheiße ist.
Ja, das kann gut sein, ja.
Ja, weil also ich wünsche jedem eine tolle Familie und ich hoffe, wir sind auch eine glückliche Familie. Das ist alles ganz klar, ja. Aber wer das nur so ausschmückt, als wäre, der baut so eine Fassade auf, die ist so bunt und die ist so schön und die ist so mythisch, die hat ja mit der Realität, glaube ich, nichts zu tun. Man soll die auch nicht wahrscheinlich, man soll die auch nicht auf den Boden der Tatsachen holen, weil das steht einem auch nicht zu, weil man ja auch wiederum hier die Geschichte dahinter gar nicht kennt. Aber es ist halt nicht so, als dass man sich da, ich glaube, dass man da ein echtes, ernsthaftes Gespräch ganz schwierig führen kann.
Ja, kannst du nicht.
Oberflächlicher Scheiß geht, du kannst immer gackern und kannst hier und lachen und überhaupt und irgendwo ist es immer nach fünf, kann man Wein trinken und blablabla, aber so richtig, dass man da miteinander, was du, glaube ich, sagst, genau, eine Ebene findet.
Kannst du vergessen.
Wo man das sich so, ne, auf Augenhöhe,
nee, ne? Nee, geht nicht. Kannst du vollkommen vergessen. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, das habe ich auch schon ganz oft festgestellt, eben dieser Trugschluss, du bist so wie ich und deswegen verstehst du ja, was ich meine, ja, auch in Beziehung ist das der Killer, weil das ist einfach totaler Quatsch. Du musst ja im Grunde, das Hauptthema ist ja auch, dass man eigentlich, wenn man etwas Wichtiges dem anderen mitteilt, dass man dann den auch fragt, hast du mich jetzt auch tatsächlich so verstanden, wie ich das meine? Also, dass man eben wirklich versteht, einander versteht in dem Sinne, dass man eben wirklich nicht davon ausgeht, dass wenn ich X sage, dass du nicht A verstehst, ja? Weil ich glaube, dass das häufig der Fall ist.
Ja, aber das kann man natürlich nur damit hinbekommen, dass man, wenn man sich mit jemandem unterhält, den man noch gar nicht so gut kennt oder nur meint zu kennen, aber so die Zweifel hat, ist das wirklich so, dass man halt die Gespräche nicht führt, indem man von sich erzählt, sondern indem man Fragen stellt, um erstmal die Person,
ja, genau,
erstmal die Person, ja, kennenlernen. Wer bist denn du eigentlich? Ja, ob jetzt Frau oder Mann, was, Wer bist du? Was bist du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was magst genau. du? Was magst du nicht? Also wenn man das erstmal rausfindet, kann man verhältnismäßig schnell, glaube ich, auch eine Ebene finden, wo man sagt, okay, das ist dann so ein Thema, das kenne ich auch. Das sehe ich zwar ganz anders, aber da lässt sich trefflich drüber diskutieren oder miteinander lachen oder streiten oder was auch immer. Das ist ja egal. Ich glaube, wir sollten sowieso viel mehr streiten, ja, weil es ist alles sehr konsensgesteuert irgendwie, viele Sachen. Man will sich nur mit Leuten umgeben, wo man sagt, ja, die ticken so wie ich, ob man es dann weiß oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wo wir gerade bei Arzt sind, Lemmy.
Ja.
Ich bin ja 48 Jahre alt.
Was?
Ja, wusstest du nicht. Ne? Ich weiß, das sieht man nicht, aber das kann man ja ruhig mal sagen, jetzt vor allen ZuhörerInnen.
Mhm. Okay, und was ist jetzt los?
Ja, das bedeutet, also man sagt, bei Männern ab 45 müssen die zu Urologen wegen Vorsorge.
Okay. Ja? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja,
ja, das kommt, das ist eine wichtige Frage. Ja, also ich hätte das also längst machen müssen, aber wie das halt so ist.
Blablabla, ja, ne? Ja.
So, und das ist ja diese Vorsorgeuntersuchung wahrscheinlich wegen diesem Prostata-Thema. Ne? Das ist ja der Klassiker. Okay. Also jetzt habe ich folgendes Thema. Jetzt habe ich mir versucht, hier einen Arzt dafür zu suchen.
Okay.
Und
ich bin
nur,
jetzt echt sehr neugierig.
Ja, und habe nur leider
Ärztinnen gefunden.
Genau.
Nein!
So, jetzt ist die alles entscheidende Frage.
No, wo?
Kann ich als zu einer also weißt du, was ich meine? Also jetzt zu einer Ärztin gehen, ja? Ich weiß, jetzt kann man das ja versachlichen und sagen, ja, ist ja eine Untersuchung, musst du machen und ob die dann da so überhaupt nee, macht
ich glaub,
und
guckt. Das würde ich nicht machen. Das glaube ich, also das ist natürlich wirklich so eine ganz, also manche Leute, also ich glaube, wenn du jetzt 100 Männer fragen würdest, dann würden dir wahrscheinlich, vermute ich mal, also es würde keiner sagen, oh, ich finde das total geil, zu einer Frau zu gehen, weil, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Ich glaube, dass wahrscheinlich 95% der Männer sagen würden, nee, ich gehe zu einem Arzt. Aber was eigentlich nicht stimmen kann, warum, weil man fragt sich, warum gibt es denn dann so viele Urologinnen und warum gibt es so viele Gynäkologen, ja?
Ja, das ist, ich diskutiere das auch jetzt schon ein bisschen länger mit mir selbst und habe immer so der Teufelchen und Engelchen und der Teufel sagt immer, kannst du nicht machen. So der Engelchen sagt immer, so sinngemäß sagt das Engelchen immer, scheißegal. Ja,
ja,
ich meine, was
die, ob die du hat, Huhn bist oder Hahn.
Ja, dann denke ich mir, vor der haben sich wahrscheinlich schon 20.000 Männerärsche gebückt. Und verstehst du, was ich meine? Das ist ja so. Und deswegen bin ich jetzt, das war jetzt sehr intim. Nein, da muss ich jetzt mal wirklich drüber nachdenken. Also, dass ich es machen muss, ist klar, weil man es machen muss. So, eine Geschichte. Jetzt muss ich aber mal überlegen, ob ich, das löse ich irgendwann dann mal auf. Also, nicht ein Detail. Ja,
aber, ich bitte darum nicht.
Aber,
also ich bitte darum.
Ja, aber irgendwann muss ich das dann,
glaube ich, nicht wissen.
Nee, ich bin mir da keine Angst. ja, aber Moment mal, ist es denn, ich glaube, es kann es sein, dass es mehr Gynäkologen gibt als Gynäkologinnen?
Ja, das hat aber wahrscheinlich einen anderen Grund, einfach weil viele Gynäkologinnen, bevor sie mit ihrem Studium fertig sind, ein Kind kriegen und nicht fertig studieren, ja? So wie das ja häufig, das ist ja mein Hauptargument für die ganzen Feministinnen da draußen, die immer sagen, es gibt keine Frauen irgendwie in den Vorstandsetagen. Dann sage ich immer, ja, haben sich denn welche beworben? Also ich meine, hallo, wo sind die denn? Wo haben die denn die Ausbildung und wo, weißt du? Das muss man ja wirklich mal ernsthaft in diese Diskussion einwerfen, ja. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es dann eben generell mehr Ärzte gibt als Ärztinnen, in welchem Bereich auch immer, ja.
Heißt das aber, dass sich das bei Frauenärzten dann bei den Frauen gar nicht stellt, die Frage?
Doch, ob so eine Frau sich, doch. Also ja. Es gibt natürlich schon auch einige Ärztinnen. Also ich war bei beiden schon, sowohl bei Ärzten als auch bei Ärztinnen. Also ich finde das ehrlicherweise tatsächlich doch angenehmer bei Ärztinnen als bei Ärzten.
Hm. Ja, ich kann auch gar nicht verstehen, wie man als Mann Frauenarzt werden will, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, okay. Ja, ich habe ja mal gesehen, dass ich mal mit jemandem zusammen war, der Frauenarzt war, ne? Oder ist Gynäkologe.
Ja, das und wie war das für dich als Frau? Ja?
okay. Nein, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, das muss ich ehrlich sagen, dass der natürlich irgendwie von Frauen relativ viel versteht, ja.
Fachmann.
Im Sinne
des Wortes, ja.
Tatsächlich. Aber ich zwischendurch fand ich das auch mal komisch, dass der irgendwie allen möglichen Frauen irgendwie an Busen fasst und das fand ich dann zwischendurch auch schon mal ein bisschen komisch. Da habe ich dann auch öfter mal mit ihm drüber gesprochen, ja.
Ja, gut, aber dafür, der hat ja nicht nur an den Busen gefasst und wurde angezeigt, der hat ja sogar Geld dafür bekommen.
Ja, ja, genau.
Ja, gut, okay, also das, klar.
Irgendwie,
Vorsicht bei der Berufswahl, aber so kann das halt sein. Schadet nichts. Ja, ich muss mal überlegen, wie ich das mache. Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher. Ja.
Sag mal, ich habe ja schon mal angefangen, jetzt ein anderes Thema. Dürfen wir das Thema, ich habe jetzt ein anderes Thema, was mich gerade brennend interessiert. The Four Agreements, das habe ich schon mal ganz kurz mal angedeutet. Das ist ein Buch, hast du schon mal davon gehört? The Four Agreements?
Nee, aber ich weiß, dass du es angesprochen hattest.
Und ich habe dann aber gar nicht erzählt, weil das wäre dann nämlich die Überleitung zu meinem Tipp des Tages sozusagen. Das ist ein Buch, also apropos Ängste und überhaupt, wie kann man denn eigentlich sein Leben irgendwie so ganz, ganz gut eigentlich so in den Griff kriegen, wenn man irgendwie so Gehirnfürze wollte ich jetzt nicht sagen, aber wenn man irgendwie so, ja, gibt es ein tolles Wort, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist egal. Also es gibt dieses Buch, The Four Agreements, ist geschrieben von einem Miguel Ruiz, also Mexikaner, R-U-I-Z, geschrieben. Und das heißt, dass wenn man eben diese Four Agreements befolgt, ich sage gleich, welche das sind, dann tut man sich generell in seinem Leben sehr viel leichter mit allen möglichen Dingen. Ja, also ob man jetzt einen Arzt oder einen Gynäkologen wählen soll. Nein, das natürlich nicht. Aber einfach um sich das Leben nicht so schwer zu machen. Das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema. Also, das erste ist, be impeccable with your words. Das heißt, pass auf, was du sagst, und zwar zu dir selber und auch, also zu dir selber vor allem, ja, und auch zu anderen. Also das heißt, versuche einfach mal, wenn du nicht findest, dass jemand ein Arschloch ist, dann sag auch nicht ein Arschloch und sag auch nicht zu dir selber, du bist ein Arschloch, ja, weil dass sich sowas manifestiert. Das ist das Erste. Mhm. Zweite ist, don't take anything personal. Also das fand ich auch sehr, sehr, also was auch immer dir passiert, das hast du neulich auch schon mal gesagt, ja. Mhm. Wenn jemand was Blödes zu dir sagt, dann hat es wenig mit dir zu tun, sondern mit der Person, die das ausspricht, ja. Mhm. Und in dem Buch wurde das auch so nett gesagt, also even if someone is shooting in your head, don't take it personal, weil es hat mit ihm zu tun. Also wenn dir jemand in den Kopf schießt, hat es mit dir persönlich auch nichts zu tun, außer dass du die Wunde hast. Es hat mehr mit der Person zu tun, die abgedrückt hat. Ja? Mhm. Und das Dritte ist, never make any assumptions, also mach keine Rückschlüsse, ohne danach gefragt zu haben. Also denke nicht zum Beispiel, der denkt jetzt, ich finde das blöd, weil, oder ich... Frag ihn einfach, wenn du oder sie, ja, wenn du irgendwie eine Frage hast, geh nicht einfach von Dingen aus, von denen du das nicht weißt, ob es wirklich so ist, ja. Und das Vierte ist, always do your best. Das heißt, gib einfach immer das Beste. Selbst wenn du krank bist, kannst du natürlich nicht das gleiche Level erreichen, wie wenn du eben topfit bist. Aber versuch einfach immer, dein Bestes in der Situation zu geben, mit den dir vorhandenen Möglichkeiten sozusagen. Und ich erzähle das deswegen, weil ich einmal finde, ich passe das ganz gut zu diesem Thema und zum anderen, weil das wirklich so wahr ist. Also das ist im Grunde, hat mir dieses Buch einfach schon oft geholfen, ja. Also wenn man irgendwie so, dein Blick ist genial. Das ist jetzt so, als ob du... Es ist jetzt ungefähr so, als hätte ich zu dir gesagt, und außerdem möchte ich, dass du Carpe Diem, ja, Tag nutzt. Nein, aber so ist es, ehrlich gesagt, finde ich nicht. Es ist einfach ein Wisdom-Book, was einfach irgendwie wirklich tatsächlich viel, viel Wahres beinhaltet. Das wollte ich jetzt mal als Tipp des Tages den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben.
Das schön, am Ende ist es ja auch so, es geht ja darum, dass es einem hilft. Ne? Und das ist ja etwas sehr Persönliches. Und insofern, ja. Ja, also ich würde jetzt aber noch was Fünftes hinzufügen, the Fifth Agreement. Ich würde noch sagen, suche die Fehler nicht bei anderen, sondern übernimm die Verantwortung für Dinge, die dir gut gelingen, aber übernimm auch die Verantwortung für Dinge, die dir nicht gelingen.
Ja.
So, das nur noch so als kleine Klugscheißer-Ergänzung. Aber nein, ich habe ja auch viele von solchen Büchern auch gelesen. Ne? Beginnend mit diesen typischen Dale Carnegie-Sachen früher. Sorge, die
ich lebe. Das ist auch ein tolles Buch übrigens, finde ich ganz toll. Das habe ich mit 24 gelesen und das hat mir echt die Augen komplett geöffnet. Gerade eben mit diesem Thema, was ich eben gesagt habe, eben mit dieser Scheidung und diesem Makel und diesem ganzen Scheiß, was ich da so im Kopf hatte, das hat mir extrem viel gegeben, dieses Buch, ja.
Ja, das gibt es ja auch schon seit, das ist ja eine Auflage, ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich erinnere mich an einen Satz aus dem Buch und den benutze ich heute noch in vielen Sachen, wo ich was entscheiden muss oder wo, was auch immer. Ich denke mir dann oft diesen Satz, der da drinnen sehr gut beschrieben wird, ist, was ist denn jetzt das Allerschlimmste, was passieren kann.
Genau, the worst case scenario.
Genau, was ist das Allerschlimmste? Und dann spiele ich das durch bis zum Ende, könnte das passieren. Was bedeutet das und so? Und das ist bei vielen Entscheidungen, auch beruflich, muss ich sagen, das ist gar nicht schlecht. Es hilft einem, glaube ich, Entscheidungen zu treffen und dann einfach auch mitunter zu gucken, jetzt gucken wir mal. Ja, also mal schauen, was kommt denn jetzt am Ende dabei raus? Ja, insofern kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch heute noch gut, das wird auch in Neuauflagen oft modernisiert ein bisschen. Ne?
Ja, Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn man sich irgendwie mal so Ängste hat oder irgendwie so irgendwie Angst vor bestimmten Dingen hat, das, wovor man Angst hat, trifft ja in den meisten Fällen nicht ein. Das muss man sich ja auch mal klar machen, ja?
Exakt, das ist so.
Das trifft ja eigentlich fast nie ein. Ja. Also das ist ja dann eher die Ausnahme, dass es eintrifft. Und dann kann man sich ja die Sorgen und den Kopf machen, wenn es soweit ist, ja.
Das trifft dann auch so ein bisschen in diesen berühmten Satz, prepare for the worst and hope for the best. Also man sollte versucht dich aufs Schlimmste vorzubereiten, aber guckt einfach, dass das Beste oder hoffe, dass das Beste dann geschieht. Wenn die Leute in der Regel sich bewegen draußen, wenn sie ein gutes Umfeld haben und das auch bewusst suchen und mit offenen Augen durchs Leben gehen, da kann man schon viel für sich selbst sicherlich erreichen, ja. Und wenn man sich vor allen Dingen nicht drum schert, was jetzt andere über mich denken, ja. Das ist jetzt richtig. Ein bisschen schwierig in München, ja, weil das ist leider so ziemlich genau das Gegenteil, wie ein ganz großer Prozentsatz, der hier lebt, sich verhält, aber auch das ist sehr individuell, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ja.
Genau, aber das ist doch ein super Schlusssatz, oder? Ich glaube, wir sind nämlich schon wieder durch, oder?
Sind wir mit allem durch?
Also wir sind mit Sicherheit noch nicht mit allem durch, aber wir haben bestimmt auch Themen, die wir das nächste Mal dann besprechen. Oder willst du noch was loswerden?
Ja, also wir sollten das nächste Mal darüber sprechen, ob die Frage zu klären, weil die ist echt super wichtig im täglichen Leben. Glaubst du, dass alle, die in der Schlange stehen, zustimmen müssen, wenn ich jemanden vorlasse?
Absolut.
So, meine Lieben.
Ja, ich wollte noch ganz zum Schluss sagen, ich werde am Wochenende in deiner Heimat sein. Nur mal so.
Frankfurt.
Yes.
Wirklich.
Yes, wollte ich dir noch was sagen. Du, ich gehe in ein Restaurant mit zwei ganz lieben, meine beiden ältesten Freundinnen, mit denen habe ich da praktisch so ein Birthday-Weekend und wir gehen morgen Abend in das Restaurant Wei Wei. Hast du das schon mal gehört?
Nee, kenne ich nicht. In welchem Hotel seid ihr?
Wir haben uns ein Apartment, Corona-bedingt haben wir uns ein Apartment genommen. Und zwar deswegen, weil die Bars ja um 10 zumachen, das geht gar nicht. Und deswegen werden wir uns in dem Apartment dann selber unserem...
Ja, aber Wei Wei, das ist asiatisch, oder was?
Denke ich mal. Mhm. Ja, aber und dann gehen wir eben noch...
Verständnis. Das muss ich mal so ein bisschen nuscheln, aber habe ich als Frankfurter überhaupt kein Verständnis für, wie man nach Frankfurt fahren kann und nicht ins Eichkatzel gehen kann. Ah ja, Eichkatzerl, grüne Soße, Frankfurter Schnitzel, Sachsenhäusener Tapas und dazu einen schönen Äppelwoi.
Aber das können wir ja zum Beispiel mittags irgendwann noch machen. Das ist gut. Wie heißt das?
Das macht aber erst um 18 Uhr auf. Eichkatzal, so. Sachsenhausen. Das ist mein Tipp. Du hast mich, hast mich in diesen Tipp gedrängt. Eichkatzal, Frankfurt, Sachsenhausen. Sensationelle grüne Soße, sensationellen Handkäse, wunderbarer Äppelwoi und das in rauen Mengen herausragend.
Oh, ja, das kann ich mir empfehlen. Ja, okay. Dann muss ich das, weiß ich auch nicht, wann ich das jetzt dann ausprobiere. Das macht wirklich erst um 18 Uhr.
Ja, vielleicht gehen wir dann. Aber ja, ist bleib. Egal, wenn du mitten nach Sachsenhausen gehst, du kannst halt auch, keine Ahnung, an den Affentorplatz gehen zum Dautschreiber oder du gehst halt in die Klassiker wie zum Wagner oder ins Gemalte Haus. Das sind so typische Frankfurter Apfelweinkneipen. Die Bedienungen sind unhöflich. Das Essen und der Apfelwein kommt schnell. Ja, das ist das Wichtigste.
Hast du denn noch einen Tipp für ein Lunch, also für ein Mittagessen irgendwie am kann man da hingehen auch zum Lunch?
Klar. Ja, das nennt sich
am
da aber.
Appleboy
ja,
Lunch.
Aber benutzt bloß nicht das Wort Lunch. Ja, nee, weil da seid ihr dann total dir. Falsch, ne?
Ja, das ist
schon. Nein, da kannst mittags da hingehen, da kriegst du einen Frankfurter Lunch, da schreibt sich dann Ludwig Anton Nordpol Schule. Ja. Und dann da haben wir bestimmt eine tolle Zeit. Würde ich euch empfehlen, aber es lauft nicht so viel, dann wird das abends nichts mehr da. Ja?
Jo, alles klar. Also, lieber Dicky, eine ganz schöne Woche.
Lemmy, bis dann. Euch allen alles Gute und alles Liebe, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.